Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Ich glaube, so ganz grundsätzlich hat gerade die Corona-Pandemie und die Folgen danach nochmal gezeigt, was eigentlich bedeutet, wenn Kinder oder auch Jugendliche sich zu wenig bewegen. Das hat sich in mehreren Themenbereichen wiedergespiegelt. Und ich glaube, gerade in der frühen Kindheit ist es besonders wichtig, weil je früher man eine gesunde Basis legt, desto gesünder und besser die kindliche Entwicklung fortan.
Ja, ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Bewegung in der Kita – wie Kinder gesund aufwachsen. Ja, Bewegung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des gesunden Aufwachsens, denn durch sie wird unsere körperliche und unsere geistige Entwicklung gestärkt und natürlich auch unsere Lebensfreude gefördert. Kitas sind neben Sportvereinen meistens die ersten Institutionen, in denen Kinder mit Bewegung in Kontakt kommen. Und weil das so wichtig ist, möchte die Deutsche Sportjugend, abgekürzt DSJ, und die Deutsche Fußball-Liga-Stiftung mit der Abkürzung DFL-Stiftung Kitas da unterstützen, Spaß und Freude an Bewegung zu ermöglichen, um den Kindern eben genau diese ganzheitlichen Entwicklungschancen zu bieten. Und genau darüber möchten wir heute in diesem Podcast sprechen und haben das Glück, wir durften Nadine Seddig und Lukas Bendix einladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie wir Bewegung im Kita-Alltag spielend einbauen können. Ja, Dr. Nadine Seddig ist Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet als Leiterin für die Programme und das Fördermanagement bei der DFL-Stiftung. Dort beschäftigt sie sich mit Fragen zum gesunden und aktiven Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie dem gesellschaftlichen Miteinander und der Rolle des Sports. Ihre Expertise liegt im Bereich der frühkindlichen Bildung, der Kinderarmut und der sozialen Ungleichheit. Bevor ich auch deinen Kollegen vorstelle, Nadine, möchtest du was zu deiner Person ergänzen oder vielleicht auch das ein oder andere erläutern?
Vielen Dank, du hast es sehr gut schon zusammengefasst. Du hast schon einige Punkte genannt, die für mich auch eine Schnittstelle sind zur Bewegung, soziale Ungleichheit, Kinderarmut. Mir ist es wichtig, dass alle Kinder, und das steht ja auch in den Kinderrechten, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun habe, gesund und im Wohlbefinden aufwachsen. Bewegung ist da für mich eine Schlüsselposition. Und je eher man damit anfängt, umso besser können Kinder aufwachsen und auch Erwachsene werden. Und das hängt auch sehr stark damit zusammen. Du hast eben gesagt, das gesellschaftliche Miteinander ist bei uns ein Thema. Da spielen natürlich Dinge wie Demokratieförderung und wie wollen wir eigentlich miteinander leben, eine große Rolle. Und das Wohlbefinden ist auch da ein Schlüssel und es hängt wieder mit Bewegung zusammen. Also der Kreis schließt sich da.
Der Kreis schließt sich irgendwie immer wieder, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und neben dir sitzt dein Kollege Lukas Bendix. Lukas ist Sportökonom und als Manager für Projekte und Kommunikation bei der Stiftung tätig. Und in seiner Rolle verantwortet er das Projektmanagement für ausgewählte Förderprojekte mit dem Schwerpunkt des gesunden und aktiven Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen. Zudem steuert er die zielgruppengerechte Außendarstellung der Stiftung sowie die Kommunikation zu den zentralen Themen und Kampagnen der DFL-Stiftung. Herzlich willkommen, Lukas.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und Vorstellung. Zu ergänzen habe ich erstmal nicht so viel, deswegen.
Tauchen wir gleich ein in das Thema, denn vielleicht schließt sich da auch gleich meine erste Frage an. Vielleicht könnt ihr kurz vorab erläutern, was die DFL-Stiftung macht.
Ja, die DFL-Stiftung ist eine große Stiftung, die Kinder und Jugendliche als Zielgruppe hat. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, dass wir die Kraft des Profifußballs nutzen können. Wir sind die Stiftung, die aus dem Engagement der Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga hervorgeht. Und dadurch haben wir natürlich viele Möglichkeiten, Kinder zu erreichen, Fachkräfte zu erreichen, Eltern zu erreichen und Projekte in unterschiedlichen Sparten zu machen. Wir haben 3 Handlungsfelder, in denen wir unsere Projekte laufen. Das ist einmal das gesellschaftliche Miteinander, über das ich eben gesprochen habe. Hier geht es viel um Demokratieförderung und Fragen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Wir haben hier zum Beispiel ein großes Förderprojekt, das heißt Lernort Stadion. Da holen wir Jugendliche in die Stadien der Clubs der ersten und zweiten Bundesliga, wo zu Themen der politischen Bildung gearbeitet wird. Im gesunden und aktiven Aufwachsen geht es uns vor allem darum, dass Kinder gesund und aktiv aufwachsen, wie schon das Arbeitsfeld sagt. Und wir legen Wert darauf, dass Kinder von Anfang an gute Bewegungsangebote zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sozialraumorientierung spielt hier eine Rolle, dass wir uns nicht nur auf die Kita fokussieren, sondern auch, was ist eigentlich für die Kinder erreichbar im Sozialraum. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich bei uns, das ist der Bereich Spitzensport. Und dort werden NachwuchsathletInnen gefördert, die sich in unterschiedlichen Sportarten zu LeistungssportlerInnen entwickeln.
Vielleicht darf ich noch einmal gerade ergänzen, was wir dann kommunikativ so machen, weil, wie schon vorgestellt, meine Stelle setzt sich zusammen aus dem Projektmanagement im Handlungsfeld Gesundes und aktives Aufwachsen, wo mein Schwerpunkt sich auch auf die Kita bezieht, weshalb ich heute hier bin. Gleichzeitig bin ich auch kommunikativ für uns tätig und das geht von der kommunikativen Begleitung unserer 3 Handlungsfelder, wie Nadine gerade schon vorgestellt hat. Gleichzeitig machen wir aber auch immer wieder größere Kampagnen, gemeinsam mit anderen Non-Profit-Organisationen zusammen. Unsere aktuell größte Kampagne machen wir jedoch allein. Wer da mal vorbeischauen möchte, die findet gerade auf TikTok statt unter dem Kanalnamen beautifulgame_official. Und das ist eine Demokratie-Förderkampagne, wo es einfach um Demokratiebildung von Jugendlichen geht. Wir haben 4-mal im Jahr Transferfenster, so wie wir es nennen. Das sind Talkrunden, zu denen wir einladen, zu unterschiedlichen Themen. Der nächste findet da am 20. November zum Thema Jugendpartizipation statt. Freuen wir uns auch immer, wenn da reingeschaltet wird. Um jetzt nochmal speziell aufs Kita-Projekt zu blicken, über das wir später auch noch reden werden, da geht es natürlich in der Kommunikation auch viel um politische Lobbyarbeit und Aufklärungsarbeit, Teilnahme an Fachtagungen, da irgendwie die Kommunikation, öffentliche Kommunikation zu übernehmen. So setzen sich Aufgaben aus dem Kommunikationsbereich noch so ein bisschen zusammen.
Und durch die hohe Reichweite ist es natürlich auch super, Themen zu pushen, wie die frühkindliche Bildung, die kann man natürlich sehr stark pushen und das Thema auch stärker auf die Agenda setzen, gerade in diesen Zeiten, wo Qualität im frühkindlichen Bereich auch stark abgebaut wird. Aber dazu sprechen wir gleich bestimmt auch noch.
Ja, und ihr habt gerade auch ganz wichtige Sachen angesprochen. TikTok, Jugendliche erreichen, also auch da zu gucken, wo erreichen wir Menschen? Und ich würde sagen, wir packen auch auf jeden Fall die Links in die Shownotes, dass alle, die das interessiert, da auch gleich mal reinklicken können. Und es ist auch wieder so ein Reminder für mich, ich muss mich da auch unbedingt anmelden, weil ja, da tümmelt sich einfach ganz, ganz, ganz viel, ne, was von großer Bedeutung ist. Ja, und ihr beide, ihr brennt für Bewegung. Und grundsätzlich wissen wir ja auch alle, also wir haben es eingangs ja auch schon gesagt, der Kreis schließt sich. Wir wissen alle, gesunde Ernährung, gesunde Bewegung oder viel Bewegung oder ausgeglichene Bewegung ist wichtig. Vielleicht jetzt trotzdem nochmal so eine banale Frage. Warum sollte denn Bewegung in Kitas wirklich ein täglicher Bestandteil sein und nicht einfach, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, nur die eine Sportstunde in der Woche?
Ich glaube, so ganz grundsätzlich hat gerade die Corona-Pandemie und die Folgen danach nochmal gezeigt, was eigentlich bedeutet, wenn Kinder oder auch Jugendliche sich zu wenig bewegen. Das hat sich in mehreren Themenbereichen wiedergespiegelt und ich glaube, gerade in der frühen Kindheit ist es besonders wichtig, weil je früher man eine gesunde Basis legt, desto gesünder und besser die kindliche Entwicklung fortan. Und gerade in der frühen Kindheit erobern sich Kinder ihre Welt spielerisch und bewegt. Und ich glaube, da merkt man schon, dass durch dieses spielerische Erobern sie sich einfach soziale, räumliche, dingliche, also ihre dingliche Umwelt aneignen. Und das passiert eben in dem Alter am einfachsten über die Bewegung. Und passend zum Podcast-Namen möchten wir auch in der frühen Kindheit immer sagen, auf die ersten Jahre kommt es hier besonders an. Und deswegen ist einfach Bewegung gerade schon in dem Alter besonders wichtig, weil einfach Bewegungsbiografien geprägt und geschaffen werden können, die von denen man lange profitiert und wo man sich vielleicht später dann auch einiges an Prävention beispielsweise sparen kann, Gesundheitsprävention.
Und man muss ja auch bedenken, Bewegung ist ja kein Add-on für Kinder. Für Fachkräfte ist es vielleicht ein Add-on, für Kinder aber nicht. Bei Kindern ist es, ich würde jetzt Neurowissenschaftler sagen, es ist angeboren. Und für Kinder ist es einfach unglaublich wichtig, soziale Anlässe durch Bewegung auch zuzulassen in Kitas. Sie lernen natürlich Konfliktfähigkeit, sie lernen Sprache. Kinder lernen schon durch den Körper, was ist oben, was ist unten, was ist weit weg, was ist nicht weit weg. Das lernen sie durch Bewegung und das wird dann irgendwann mit Sprache verknüpft und mit Bedeutung hinterlegt durch Bewegung. Deshalb ist es für Kinder unglaublich wichtig, diese Bewegung auch zuzulassen in Kitas und Räume zu schaffen.
Ja, und letztlich, ne, wie ihr gerade auch sagt, sie findet die ganze Zeit, also die ganze Zeit statt, ne? Kinder bewegen und bewegen sich. Und vielleicht fällt es uns dann eher auf, wenn wir uns mal wünschen als Fachkräfte, dass sie sich mal weniger bewegen und still sitzen und zuhören. Ja, und es soll eben kein extra sein, sondern die ganze Zeit eingebunden werden. Und dennoch hakt es im System Kita noch diesbezüglich. Und es finden, ich würde mal sagen, relativ, also man kann es natürlich auch nicht genauso abschätzen und ablesen, weil es gibt vermutlich auch Fachkräfte, die das automatisch ganz, ganz viel einbauen und andere vielleicht aber auch etwas weniger. Aber ich würde mal sagen, relativ wenig im Durchschnitt an Bewegungsangeboten statt. Was meint ihr, woran könnte das liegen?
Gibt unterschiedliche Gründe dafür. Im Moment wird ja sehr, sehr häufig der Fachkräftemangel angeführt.
Für alles?
Überspitzt gesagt, für alles. Und natürlich kann man das auch ein Stück weit verstehen, weil die Alltagsvorstellung von Bewegung in der Kita ist ja schon, ich mache hier die Turnhalle auf und es geht und alle rasen rein und ein unüberschaubares Chaos spielt sich in der Turnhalle ab und viele haben Angst vor Aufsichtspflichtverletzung, weil die Verletzungsgefahr natürlich dann auch groß ist. Und wir wissen tatsächlich aus der Praxis, aber auch aus Untersuchungen, dass im Moment Bewegungsangebote diejenigen Angebote sind, die in Kitas mitunter am häufigsten gestrichen werden. Und es hängt einfach tatsächlich mit Aufsichtspflicht und Fachkräftemangel zusammen. Dann gibt es natürlich noch Hinweise, das hört man vor allem aus der Praxis, dass Erzieherinnen, pädagogische Fachkräfte oft selbst ein schlechtes Selbstbild haben, was Bewegung angeht. Viele verwechseln es mit Sport und haben den Schulsport im Kopf, haben selbst negative Bewegungsbiografien. Und es ist nicht das beliebteste Thema in Kitas. Darüber hinaus wissen wir auch, dass in Fachschulen für Sozialpädagogik, also wo pädagogische Fachkräfte ausgebildet werden, auch hier Bewegung eine untergeordnete Rolle spielen. Und vor kurzem haben wir uns mit dem NIFBE unterhalten. Mit dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, genau. Und die haben gesagt, dass die Fortbildungen, die angeboten werden mit Bewegungsschwerpunkt, die ersten sind, die immer gecancelt werden aufgrund der geringen Nachfrage. Das heißt, es muss irgendwie im System auch begründet sein, dass an Bewegung immer als erstes gespart wird, was eigentlich merkwürdig ist, weil alle Bildungspläne der Bewegung eine sehr, sehr hohe Bedeutung beimessen.
Ich würde noch einmal eine Ebene drüber gerade gehen und hinzufügen, dass so der ganze Alltag von Kindern in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch immer Erlebnis-, Spannungs- und Abenteuerärmer geworden ist. Also gerade im urbanen Raum finden Kinder immer seltener die Möglichkeit, sich irgendwie noch so zu bewegen, wie eigentlich der Drang wäre, sich zu bewegen. Und Ich glaube, dass gerade das in der Kita auch so ein bisschen vielleicht abgefedert werden muss, dass das dann ein Raum, dass die Kita ein Raum sein sollte, in dem man sich eben noch frei bewegen kann und in dem man sich noch so bewegen kann, wie der kindliche, ja, wie das Kind es möchte. Und genau deswegen ist es, glaube ich, gerade da besonders wichtig, den Raum dann auch zu geben.
Ja, und da auch wieder alles ernst zu nehmen, ne, was ihr jetzt auch angesprochen habt, die Anspannung der Fachkräfte. Also ich erinnere mich wirklich super gut daran zu überlegen, ne, ich bin alleine mit, also ich war auch viel Zeiten und oft alleine mit größeren Gruppen und mein Herz raste dann auch tatsächlich schneller, wenn ich wusste, okay, heute ist wieder Sport, aber ich wusste, nee, ich will es jetzt nicht aufgrund dessen streichen, aber die Anspannung bei den Fachkräften und diesbezüglich dann in dem Moment auch bei mir, ja, sie ist größer. Und dann aber zu schauen, wo können wir es wie einbauen und auch zum Streichen, ne, ich glaube, das kennen auch so viele Menschen, ähnlich wie auch beim Zeichnen, ich kann nicht malen. Ne? Also auch da merken wir ja, was streichen wir, wie sind unsere frühkindlichen Erfahrungen und vielleicht bei der Bewegung ähnlich, so wie ihr es gerade dargestellt habt. Also es braucht viele Anlässe. Da möchte ich auch nochmal den Bogen spannen und an eine andere Podcastaufnahme zum Risky Play mit Joachim Benzel erinnern. Ne? Also der ist ja auch bestätigt und sagt, hey, es darf sich wieder öffnen, weil da finden einfach so viele Lernmomente statt.
Ja. Und interessanterweise ist es ja auch so, du kennst ja bestimmt die Studie von Iris Nentwich-Gesemann, wo sie Kinder befragt hat zur Qualität aus Kindersicht in Kitas. Und genau das beschreiben Kinder ja selbst als Qualitätsdimension, dieses Risky Play und sich messen und sich bewegen. Auch dieses kompetitive Spiel, das ist für Kinder unheimlich wichtig und Kinder selbst sagen ja in Studien, es gibt auch noch andere, wo Jugendliche befragt werden, die das auch sagen, dass Bewegung einfach ein unglaublich wichtiger Part im Leben von Kindern und Jugendlichen ist. Und wenn wir das streichen in Kitas, hat das auch mit Partizipation nicht mehr viel zu tun und an den Interessen von Kindern ansetzen.
Total. Also sollte die Frage ganz klar lauten und der widmen wir uns auch jetzt. Was können wir tun, um eben in dieser Situation, ich meine, an einigen, ich sag mal, Rahmenbedingungen können wir so schnell nichts ändern. Und gleichzeitig können wir uns ja dessen bewusst werden und überlegen, was können wir denn tun, um eben das nicht zu streichen, sondern dennoch hochwertige Bewegungen anzubieten?
Also was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass wenn eine Kita ein Profil hat, das ist nicht nur bei Bewegungskitas so, das ist auch bei anderen Schwerpunkten so, dass man dann natürlich auch eher Fachkräfte anzieht, die sich dort bewerben in Zeiten des Fachkräftemangels, weil es natürlich viele Motivierte gibt, die eher Lust haben auf ein Profil und nicht nur auf den Alltag. Und aus der Professionsforschung wissen wir auch, dass so auch Fachkräfte gebunden werden können. Und ein weiteres, und das hat so ein bisschen mit Kita-Organisationsentwicklung und auch der Rolle der Kita-Leitung zu tun, ist natürlich auch an den Stärken der pädagogischen Fachkräfte anzusetzen. Und dass man nicht eine Fachkraft fragt, die echt überhaupt keine Lust auf Bewegungsangebote hat oder keine Lust hat, sich konzeptionell Gedanken zu machen, wie kann man das in den Alltag integrieren, sondern dass man da als Kita-Leitung Fachkräfte auch gewinnt aus den eigenen Reihen, die da Bock drauf haben, das Thema voranzubringen.
Ja, Spaß, ne? Also da auch wieder zu gucken, wo sind die Kompetenzen der Fachkräfte, um nicht zu sagen, oh, jetzt wieder, sondern yes, wir machen das jetzt, ne? Wir gehen los und wir haben Spaß dabei und nicht so ängstlich immer dabei zu sein, sondern auch zu gucken, was macht mir Angst? Und das Profil der Einrichtung hast du gerade angesprochen, also da natürlich auch wieder auf die Räumlichkeiten zu gucken, aber da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ne? Ja, ihr in der DFL-Stiftung widmet euch verschiedene Aktivitäten der frühkindlichen Bewegungsförderung. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Also im Handlungsfeld gesundes und aktives Aufwachsen, da versuchen wir so ein bisschen Bewegungsbiografien von Kindern und Jugendlichen zu prägen. Und da haben wir ein Leuchtturmprojekt, das sich Bundesliga Bewegt nennt, das wir vor jetzt 2 Jahren gemeinsam mit den Profiklubs vom SC Freiburg, SV Werder Bremen und Sport vernetzt initiiert haben. Aktuell sind da jetzt insgesamt 20 Profiklubs aus Bundesliga und zweiter Bundesliga dabei. Und ja, wie gerade gesagt, Grundidee ist, Bewegung, Spiel und Sport sind die Basis für eine positive Entwicklung von Kindern. Und das eben insbesondere in Stadtteilen mit vielfältigen Problemlagen. Das bedeutet, dass die Profiklubs sich einen Stadtteil aussuchen oder definieren, indem sie dann Kooperationen mit Kitas, Grundschulen, vielleicht auch Jugendträgern, je nachdem, was in diesem Stadtteil so vorhanden ist, sage ich mal, Kooperationen eingehen und versuchen einfach die Bewegungsangebote, die stattfinden, besser zu verzahnen und somit die Bewegungslandschaft da vor Ort einfach nachhaltig weiterzuentwickeln, zu verbessern, um Kindern zu ermöglichen, von der Kita einfach bis zur Schule oder bis zur weiterführenden Schule möglichst qualitativ hochwertige und individuell auf sie angepasste Bewegungsangebote zu haben. Und unter Bundesliga bewegt oder in Bundesliga bewegt findet dann eben auch das Engagement in der Kita statt. Da haben wir ein Projekt, das nennt sich Kitas in Bewegung. Und in dem Projekt, ich glaube, wir gehen gleich im nächsten Schritt nochmal ein bisschen detaillierter auf das Projekt ein. Ich sage jetzt gerade mal, was wir unter dem Dach von Bundesliga bewegt in dem Projekt Kitas in Bewegung machen. Und da schauen wir gemeinsam mit den Clubs auf dem Profifußball, wie sie mehr qualitativ hochwertige Bewegung in den Kita-Alltag integrieren können, gemeinsam mit Kita oder Kita-Träger. Dafür kann man dann auch den Qualitätskatalog, über den wir wahrscheinlich gleich auch noch sprechen werden, zur Hilfe nehmen und gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung aufsetzen oder eine Kooperation eingehen, indem man schaut, wie kommen Interessen des Clubs, aber auch Interessen der Kita möglichst gut zusammen. Das kann auf einer gemeinsamen Überarbeitung des pädagogischen Konzepts sein. Das kann aber auch beispielsweise eine Schulung des Kita-Personals im Bereich der Bewegungspädagogik sein. Gleichzeitig können auch die Leute der Profiklubs von den pädagogischen Fachkräften lernen, wie man so ein bisschen pädagogischer auch Trainingseinheiten beispielsweise im Fußball veranstaltet, kann aber auch ganz banal Sportstätten oder Materialien sein, wo man irgendwie, die man zur Verfügung stellt oder vielleicht dann auch später, wenn wir auf den Qualitätskatalog nochmal schauen, einfach gemeinsam, dass der Profiklub der Kita dabei hilft, zu evaluieren und erstmal so eine Bedarfserhebung zu machen. Was braucht die Kita eigentlich, um einen bewegteren Kita-Alltag hinzubekommen? Also das sind so ein paar Beispiele, was im Bereich der frühen Kindheit unter dem Dach von Bundesliga bewegt so stattfindet.
Und die Profi-Clubs haben teilweise richtig große Kita-Netzwerke. Man glaubt das gar nicht mal. Jetzt im Oktober haben wir eine Veranstaltung gemeinsam mit dem SC Freiburg. Die haben da auch sehr gute kommunale Strukturen. Das nennt sich Sportquartiere. Das wird von der Stadt Freiburg auch gefördert. Und da kommen 50 Personen aus Kitas zusammen, die dann auch gemeinsam mit dem SC und uns und einem und Professor Schwarz, der den Qualitätskatalog geschrieben hat, geschult werden, gute Bewegungsangebote in Kitas anzubieten. Und was ich immer besonders schön und auch faszinierend finde, also die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kitas gestaltet sich ja manchmal auch schwierig. Und über den Profifußball erreicht man komischerweise alle. Alle sind Feuer und Flamme, alle setzen sich an einen Tisch. Und der Zugang ist wirklich, schön zu sehen, dass man schnell alle zusammenbekommt.
Ja, wahrscheinlich ist auch einfach nochmal so ausgegliedert, ne? Man ist dann so raus und das hat wahrscheinlich auch nochmal so einen anderen Freizeitcharakter, könnte ich mir jetzt vorstellen, ne?
Wobei es ja in der Kita stattfindet. Die Clubs senden, wir nennen die Bewegungskoordinatorinnen in Bundesliga bewegt, die die Bewegungsangebote koordinieren und die senden schon TrainerInnen in die Kitas rein.
Wobei, du hast recht, jetzt die Veranstaltung im Oktober, die findet zum Beispiel im alten Fußballstadion von SC Freiburg, Schwarzwaldstadion heißt es, glaube ich, findet da statt. Und das ist natürlich schon nochmal ein Ambiente, sage ich mal, wo vielleicht dann das Arbeiten einfach nochmal ein bisschen einfacher fällt, weil es einfach irgendwie so ein Perspektivwechsel ist. Und
alle wollen hin, egal ob genau. Fußballaffin oder nicht.
Ja, ihr habt jetzt schon häufiger den Qualitätskatalog angesprochen. Also wenn jetzt das Kitas hören, ihr sagt ja, ne, ihr fangt gerade an mit der Stiftung, also gerade an, es klingt auch schon gar nicht mehr so klein, sondern auch schon so, dass ihr in einigen Bereichen ganz aktiv seid. Aber wenn das jetzt Kitas hören und es gibt einzelne Einrichtungen, die sagen, hey, ja, wir wollen uns auch auf den Weg machen, wir wollen uns da auch noch anders aufstellen, weil wir wissen, es ist wichtig, aber aus besagten Gründen und Situationen ist es gerade halt einfach ein bisschen schwieriger. Was können diese Einrichtungen machen? Also wenn Sie jetzt auch ne, auf den Qualitätskatalog schauen, wie können Sie das ja vielleicht für sich auch erarbeiten, umsetzen? Oder wie könnte da der Weg sein?
Vielleicht erkläre ich nochmal einmal ganz kurz, worum es bei dem Qualitätskatalog überhaupt geht, weil ich glaube, ich habe das bisher immer so ein bisschen angerissen, aber noch gar nicht genau erklärt, was das eigentlich ist. Der Qualitätskatalog, den haben wir, oder den Prozess der Entwicklung dieses Katalogs haben wir jetzt, glaube ich, schon vor 2,5 Jahren gemeinsam mit der Deutschen Sportjugend angestoßen und haben in einem partizipativen Prozess, wo Wissenschaft mitgewirkt hat, Kita-Fachkräfte mitgewirkt haben, Mitgliedsorganisation der Deutschen Sportjugend, Profiklubs, ein Produkt oder diesen Katalog erarbeitet, der einfach eine Handreichung für Kitas, Kita-Träger, aber auch für Sportvereine, die eine Kita-Trägerschaft haben, sein soll, wo man sich alle Bereiche der Kita anschaut und da quasi bestmögliche Standards hat, um einen bewegten Kita-Alltag zu gewährleisten. Und der besteht aus insgesamt 69 Kriterien, die die Gesamtqualität ergeben. Und je nach individuellen Stärken und Schwächen der Kita, die man anhand des Katalogs eben selbst erheben kann, kann man dann sagen, okay, wir haben beispielsweise im Bereich Vernetzung noch Defizite und dann gibt es unterstützt der Qualitätskatalog dabei, was könnten nächste Schritte sein, um eben vernetzter zu werden. Und
schön mit Checklisten auch, ne?
Genau, richtig.
Also Sie erkennen Ihre Stärken, aber sehen eben klar und deutlich auch, guck mal, da haben wir noch was auszubauen oder da können wir ansetzen.
Aber es ist ressourcenorientiert. Es ist jetzt keine Problemanalyse, sondern das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. In Kitas ist es ressourcenorientiert und eher eine Unterstützung, die auf dem Weg hin zu mehr Bewegung im Alltag, das ist ganz wichtig, im Alltag, dass es kein Add-on ist, zu helfen.
Ne? Und genau. Also veröffentlicht haben wir den Katalog Ende letzten Jahres. Dann gab es Anfang diesen Jahres oder im April diesen Jahres eine quasi Auftaktveranstaltung, wo wir groß eingeladen haben, mit dem Katalog zu arbeiten, sich damit auseinanderzusetzen und haben da auch schon viel Feedback bekommen, was quasi auch noch passieren muss, damit das noch besser in die Arbeit integriert werden kann, in die tägliche Arbeit der Kitas. Was viele Mitgliedsorganisationen der Deutschen Sportjugend schon machen, die sind ja so ein bisschen nach Bundesländern auch aufgeteilt, dass viele von denen den Qualitätskatalog schon in ihren Beratungstätigkeiten benutzen. Das heißt, das sind sehr, sehr gute Anlaufstellen für Kitas, die bewegter werden wollen und die quasi dabei unterstützen, erstmal diese Bedarfserhebung durchzuführen, wo sind unsere Stärken und Schwächen. Im zweiten Schritt dann aber auch zu sagen, was sind vielleicht Punkte, die jetzt als erstes mal angegangen werden sollten. Und was sind vielleicht Punkte, die nochmal hinten angestellt werden können und helfen da ganz gut, so einen klaren Fahrplan zu haben, wenn man sich dazu entscheidet, den Kita-Alltag bewegter zu gestalten. Und was auch noch immer interessant ist, so ein bisschen sich umzuschauen, welche Profiklubs von uns liegen vielleicht in der unmittelbaren Umgebung der Kita, Da haben wir teilweise immer noch ein bisschen besseren Draht zu. Und gerade mit den Profiklubs möchten wir, wie schon berichtet, auch gerne zum bewegteren Kita-Alltag beitragen. Das heißt, da lassen sich auch immer ganz gut Kooperationen eingehen und mit dem Qualitätskatalog arbeiten.
Bedeutet auch, wenn eine Einrichtung, eine Leitung, eine Fachkraft das jetzt hört, die dürfen sich auch bei euch melden und sagen, hey, hier, ich habe da echt Lust, aber ach, genau, wie wir es jetzt schon mehrmals gesagt haben, ich weiß nicht so richtig, wie fange ich an. Und es fällt mir auch gerade einfach total schwer. Das heißt, ja, da wäre die Möglichkeit zu sagen, hey, wir gucken uns da um, wir melden uns bei euch.
Na klar, gerne.
Dafür ist es da. Wahnsinn.
Wir verlinken auch gerne die Seite, wo es zum Qualitätskatalog geht. Da sind auch meine Kontaktdaten in der Bio oder Beschreibung des Podcasts, glaube ich, dann ist der Weg schnell zu mir und genau.
Ich glaube nämlich, das ist immer so wichtig, ne, dass man nicht noch was hört und denkt, ja, das will ich noch und dann merke ich, im Alter kriege ich es doch wieder gar nicht umgesetzt, sondern ich habe auch gleich einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, ich weiß, wo ich nachschauen kann. Und ich hätte noch eine Frage, fällt euch gerade vielleicht sogar ein Beispiel ein, was ihr kurz beschreiben könnt von einer Einrichtung oder von Fachkräften, die sich auf den Weg gemacht haben? Irgendwie, wo ihr merkt, ach, da waren vielleicht erstmal die und die Stolpersteine, aber die konntet ihr vielleicht sogar gemeinsam ein Stück weit anschauen, aus dem Weg räumen. Und ja, nun findet da eine bewegtere Entwicklung statt.
Also die direkte Begleitung der Einrichtungen, die übernehmen wir in der Regel nicht. Da vermitteln wir dann in der Regel an die Mitgliedsorganisation der Deutschen Sportjugend weiter. Wir haben aber natürlich auch während des Verfassens dieses Qualitätskatalogs hat gerade unsere wissenschaftliche Begleitung oder auch der Autor des Katalogs, Professor Dr. Rolf Schwarz, in mehreren Kitas gleichzeitig evaluiert und geschaut, wie gut funktioniert das Ganze eigentlich. Und da war schon zu sehen, dass so die erste große Hürde ist, das eigene Kita-Team zu überzeugen, weil wenn es keine Überzeugten gibt, dann ist es schwierig, das durchzusetzen. Oder also nicht durchzusetzen, das ist vielleicht
umzusetzen, ne? Einfach loszugehen, sich ja.
Einfach klar. Loszulegen, genau. Weil es sich vielleicht zu Beginn schon wie ein Add-on anfühlt, aber am Ende ist es kein Add-on, weil einfach Bewegung in den Alltag integriert wird und es gar nicht unbedingt einzelne Bewegungseinheiten sein müssen, die jetzt von der pädagogischen Fachkraft umgesetzt werden, sondern wenn quasi verstanden wird, Bewegung als, in den Alltag zu integrieren. Das können kleine Alltagsmaterialien sein, die im Flur genutzt werden, dass möglichst die ganze Kita einfach bewegt genutzt wird. Und sobald das verstanden wurde, ist, glaube ich, diese Umsetzung dann der einzelnen Bereiche, die man sich vielleicht aus dem Katalog rauspickt, etwas einfacher. Und ein konkretes Beispiel war eine Kita, das war aber im Rahmen von Bundesliga bewegt, die sich sehr schwer getan hat, überhaupt Kooperationen aufzubauen und dann eben aber es doch sich diesen Vernetzungspunkt als erste Baustelle vorgeknöpft hat, Vernetzung stattgefunden hat, Kooperation eingegangen ist mit einem Breitensportverein und auch mit einem größeren Förderer. Und das hat natürlich etwas gedauert, bis da auch die Kooperationen so rechtlich vereinbart wurden, dass das alles gepasst hat. Aber gleichzeitig konnte dann im nächsten Schritt, als das abgeschlossen war, konnte man den Bereich Räume, Geräte, Materialien angehen, weil man gemerkt hat, hey, okay, uns fehlt es noch an bestimmten Materialien im Bewegungsraum oder auch bestimmten Materialien, die den Alltag bewegter gestalten können im Flur. Und dann der Förderer gesagt hat, hey, komm, wir unterstützen euch da, wir fördern euch da. Und der Breitensportverein gesagt hat, ja, wir zeigen euch, wie ihr Bewegungsangebote mit diesen Materialien, die wir euch jetzt hier, jetzt euch organisiert werden, umsetzen könnt. Und das war ein ganz schönes Beispiel auch dafür, dass es manchmal so Step-by-Step Sinn macht und sich nicht direkt von der Fülle der Themen, die man angehen könnte, erschlagen lässt.
Und die Kita-Leitung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie sehr sie dahinter steht, wie sehr sie das Thema auch vorantreibt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Kitas ja von der Anzahl der Mitarbeitenden her auch teilweise kleine mittelständische Unternehmen sind und die alle erstmal zu überzeugen. Und deshalb ist es wichtig, mit einer kleinen, wie Lukas eben schon gesagt hat, Gruppe vielleicht anzufangen, die Lust auf das Thema haben und ja, Bewegung als pädagogische Aufgabe verstehen oder pädagogisches Gestaltungsinstrument und nicht als Add-on. Wir machen hier jetzt nur Bewegungsangebote, sondern Bewegung in den Alltag einfließt. So wie es in den Bildungsplänen steht, das will ich auch nochmal sagen. Ich finde das wichtig, Bildung und Bewegung zusammenzudenken. Also Bewegung ist ganz klar Teil frühkindlicher Bildungsprozesse, weil Bewegung eben eine Schnittstelle ist zu Sprache, zu kognitiver Entwicklung, Selbstwirksamkeit. Durch Bewegung lernen Kinder schon ganz, ganz früh, dass sie Urheberin einer Wirkung sind, indem sie etwas bewältigen und Soziales miteinander über Bewegen werden auch Regeln untereinander ausgetragen oder vereinbart. Kinder lernen Empathie, indem sie auch mal eine Perspektive übernehmen, die sie durch Bewegung und Spiel lernen. Und deshalb ist es eben wichtig, nicht Bewegung separiert zu denken, sondern ebenso wie es in allen Bildungsplänen der Bundesländer übrigens auch drinsteht, es als ganzheitliche Entwicklung von Kindern mit zu betrachten und eher als Schnittstelle zu allen anderen Bildungsbereichen, als es zu separieren.
Ja, und dadurch verändert sich so viel, auch wieder die Haltung bei den Fachkräften, mehr wieder den Spaß entdecken. Und Lukas, du hast gerade auch mehrmals angesprochen, der Flur. Und mir kam auch gleich noch so in den Sinn, wie oft sind Flure in Einrichtungen einfach Orte, wo eher verboten wird, ne, wo eher gesagt wird, Achtung, nicht rennen, wir sehen hier eine Gefahr. Und da zu schauen, wie können wir dann aber auch solche Orte so nutzen, dass sie Spaß bringen, dass sie sicher sind und dass eben die Bewegung nicht gestoppt wird durch noch so eine Regel, die Kinder so schwer verinnerlichen können, sondern da zu gucken, was können wir machen, wie können wir uns da rüsten. Ja, und wer auch noch da vertiefend einsteigen möchte, auch nochmal so eine kleine Verlinkung zu der Podcast-Folge Bewegung und Resilienzentwicklung mit Renate Zimmer, ne? Weil genau, Bewegung findet immer statt. So. Mhm. Das ist einfach so ein Kern. Ein Kernthema. Ja, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure wertvolle Arbeit und auch, dass ihr ja das Projekt, die Projekte vorgestellt habt. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich einige Fachkräfte sagen, ja, Mensch, ich glaube, genau mit diesem Ausbau, dieser Erweiterung dieses Themas können wir wieder ganz andere Bereiche im Kita-Alltag eher auffangen, als dass sie noch so eine zusätzliche Last mit sich bringen. Ne? Ihr habt auch mehrfach die Sprache angesprochen. Also wie viel sind wir auch immer wieder im Kontakt mit der Mehrsprachigkeit, Kinder, die mit anderen Muttersprachen in die Einrichtung kommen und Bewegung, genau, Bewegung verbindet. Ja, wenn ihr abschließend den Hörern und Hörerinnen vielleicht jede von euch noch einen kleinen Kernsatz, einen Leitsatz, einen Reminder, wie auch immer ihr es nennen wollt, mitgeben könntet. Welcher wäre das?
Also mir ist wichtig zu sagen, dass Bewegung nicht nur diese kompensatorische Rolle einnehmen sollte, wir beugen hier gesundheitlichen Problemen vor, sondern dass man es wirklich als Teil kindlicher Entwicklung sieht, was Kinder brauchen, was Kinder wollen. Es ist entspricht dem Wohlbefinden von Kindern. Sie haben ein Recht darauf und das einfach mitzudenken und nicht immer gleich zu denken über gesundheitliche Aspekte, dass man mit Bewegung irgendwelche Defizite ausgleichen muss, sondern es gehört zu Kindern dazu und das von Beginn an zu fördern und am besten auch die Ressourcen im Sozialraum zu nutzen. Da gibt es viele Möglichkeitsräume.
Ja, vielen Dank.
Um jetzt Doppelung zu vermeiden, will ich einfach nur nochmal dran appellieren, dass ja jeder noch so kleine Schritt zählt, um einen bewegteren Kita-Alltag zu schaffen. Also da nicht vor der Menge der Aufgaben scheuen oder ähnliches, sondern jeder noch so kleine Schritt zählt. Und gleichzeitig braucht es aber auch Kümmerer, also ja Fachkräfte, Kita-Leitungen, die einfach aus Überzeugung heraus das Thema in ihren Einrichtungen supporten und sich dafür einsetzen und dann ist das aus unserer Sicht schon mal die halbe Miete, weil das passende Werkzeug dazu quasi, das haben wir bei uns liegen und kann da auch nur nochmal sagen, wer sich damit weiter auseinandersetzen möchte, Fragen hat, immer gerne bei mir oder uns melden.
Wow, was für ein Angebot. Vielen, vielen Dank, Nadine Seddig und Lukas Bendix, fürs Gespräch. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid.
Danke für die Einladung. Haben wir uns sehr gefreut.
Ja, und bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an.